Recording in progress.
Sehr verehrter Tai, sehr verehrte Lehrer, liebe Geschwister, es ist mir heute eine große Ehre und ich bin voll Dankbarkeit, dass ich euch einen Vortrag halten darf, und zwar einen Vortrag über die Liebe. Seit 5 Jahren halte ich Vorträge in unserer lokalen Sangha, der Sangha Mudita, und es ist mir immer wieder eine Freude und es bereichert mich auch sehr, einen Vortrag zu halten. Denn zum einen lerne ich selbst sehr viel, wenn ich einen Vortrag halte, und zum anderen erfahre ich immer wieder, wie viel eigentlich von der Lehre in mir verankert ist, ohne dass ich es weiß. Das kommt immer dann zum Tragen, wenn ich hier sitze und etwas erzählen soll und vorher überhaupt nicht weiß, was ich erzählen will, und plötzlich ist es da. Das ist nicht nur bei mir so, das ist bei euch auch so. Es braucht viel Vertrauen, um sich darauf einzulassen und zu schauen, was ist da eigentlich in mir, was herauskommen kann. Das heutige Thema ist Liebe und ich möchte gern über das Sutra, über die allumfassende Liebe sprechen. Das ein Sutra ist, die meisten wissen das natürlich, eine Lehrrede des Buddha und ist 2600 Jahre alt. Die Frage, die sich uns immer stellt, wenn wir Sutren lesen oder uns damit beschäftigen, ist, was hat das eigentlich zu bedeuten in meinem täglichen Leben? Was hat es zu bedeuten für meine Praxis? Hilft es mir, so ein Sutra? Oder ist das einfach nur ein uralter Text, sehr schwer zu verstehen und ja, hat halt der Buddha vor 2600 Jahren gesagt und ist nicht weiter wichtig. Aber das stimmt so nicht. Alle Sutren haben eine unmittelbare Bedeutung für unser Leben hier, heute und jetzt. Für unsere Praxis hier, heute und jetzt. Der Buddha war ein sehr kluger Mann und hat ganz viel für ganz unterschiedliche Menschen gesprochen und gelehrt. Und wenn wir uns darauf einlassen können, so ein Sutra mit dem Herzen aufzunehmen, nicht mit dem Verstand, dann können wir unendlich viel davon profitieren. Das Sutra über die allumfassende Liebe erscheint uns vielleicht zunächst ein bisschen schwierig, aber lasst uns das anschauen. Es ist gar nicht so schwierig mit der Liebe. Unser Lehrer hat immer wieder gesagt, dass das Wort Liebe oft missbräuchlich benutzt wird. Wir sagen zum Beispiel, ich liebe Spaghetti oder ich liebe dieses oder jenes Lied. Das hat nichts mit der Liebe zu tun, von der wir hier reden. Und wenn wir das Wort Liebe so gebrauchen, wie unser Lehrer uns das vorgeschlagen hat, dann können wir dieses Wort auch heilen. Das Sutra über die allumfassende Liebe ist 2600 Jahre alt und so aktuell wie eh und je. Schwester Sheena aus Plum Village hat einmal gesagt, Liebe ist die einzige Lösung. Und wenn wir aufmerksam all die Bücher, die Tai uns hinterlassen hat, lesen, können wir das sehr gut nachvollziehen. Liebe ist die einzige Lösung. Und das wurde nicht nur im Buddhismus erkannt. Auch in der christlichen Religion wird viel und oft über Liebe gesprochen. Und der Psalm, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Nummer der hat, über die Liebe, wo es heißt, und hätte ich eine Stimme wie ein dröhnendes Erz und hätte keine Liebe, so wäre das völlig sinnlos. Alles, was wir tun, wenn wir es mit Liebe tun, wird es heilig, wird es etwas ganz Besonderes. Ich beginne jetzt mal mit dem ersten Vers. Ich lese ihn euch vor und dann wollen wir uns das gemeinsam anschauen. Der erste Vers im Sutra über die allumfassende Liebe lautet: Wer Frieden erlangen möchte, sei aufrichtig und bescheiden, sei fähig zu liebevollem Sprechen. Er oder sie wird wissen, wie man einfach und glücklich leben kann, mit ruhigen Sinnen, ohne Habsucht und unbeeinflusst von den Gefühlen der Mehrheit. Nichts sollte eine solche Person tun, das von den Weisen missbilligt werden könnte. Wir hören erstmal einen Klang der Glocke und dann betrachten wir diesen Vers. Wer Frieden erlangen möchte, beginnt dieser Vers. Wir wollen alle Frieden. Im Moment ist es unser größtes Bedürfnis. Angesichts der über 100 Kriegsschauplätzen in unserer Welt, angesichts unseres eigenen Unfriedens in uns selber, wenn wir nicht zufrieden mit uns sind, wenn wir gern anders wären, als wir sind, wenn wir in Situationen sind, mit denen wir nicht zufrieden sind. Wir alle wünschen uns Frieden so sehr. Und wir alle bemühen uns auch um Frieden. Und hier sagt uns der Buddha ganz konkret, was wir tun können, um Frieden zu erlangen. Wir sollten aufrichtig und bescheiden sein und fähig zu liebevollem Sprechen. Aufrichtig ist so, ja, etwas, worüber man viel nachdenken kann, worüber man auch unter Umständen diskutieren kann. Es geht hier um die Wahrheit. Kann, darf, soll ich immerzu die Wahrheit sagen? Und Thay, unser Lehrer, hat uns immer wieder auch Kommentare dazu gegeben, indem er gesagt hat, es gibt durchaus Situationen, in denen es nicht gut ist, die Wahrheit zu sagen. Stellen wir uns zum Beispiel mal vor, wir haben ein paar Kilo zugenommen. Gerade wir Frauen sind ja da sehr anfällig dafür. Und jetzt treffen wir unsere beste Freundin und sie sagt, Mai, schaust du gut aus, gell, du hast zugenommen. Das ist ganz bestimmt die Wahrheit, aber in uns fühlt sich das vielleicht nicht so gut an. Und deshalb wäre es besser, wenn die Freundin diese Wahrheit nicht aussprechen würde. Es gibt auch andere Beispiele. In einer Kriegssituation oder wo es jetzt wie zum Beispiel im Gazastreifen so schwierig ist, kommt ein Soldat an die Tür und sucht jemanden, den wir gerade versteckt haben und sagt, ist dieser Mensch da drin? Und ich weiß, wenn ich die Wahrheit sage, ja, der ist da drin, dann wird dieser Mensch erschossen. In diesem Fall ist es natürlich tödlich, die Wahrheit zu sagen. Trotzdem ist es wichtig, aufrichtig zu sein. Aufrichtig bedeutet, mir auch immer bewusst zu machen, ist es jetzt gut zu sprechen, die Wahrheit zu sagen, oder muss ich, um jemanden nicht zu verletzen, um keinen Schaden anzurichten, still sein oder unter Umständen sogar Unwahrheit sagen. Dazu muss ich achtsam sein, dazu muss ich bewusst sein auf die Situation und natürlich auch auf mich selber. Was ist denn meine Motivation? Was ist denn der Grund, warum ich jetzt die Wahrheit sagen möchte oder nicht sagen möchte? Wie bei vielen, was wir lernen und was wir erfahren, gibt es hier kein Gesetz, keine Regel, an die wir uns halten können. Etwas, was der Buddha uns auch immer wieder gesagt hat in seinen Lehrreden, ist: Ihr seid intelligente Wesen, benutzt eure Intelligenz, um das richtig zu machen. Es geht weiter in dem Satz: Wir sollen bescheiden sein. Bescheidenheit ist eine Tugend, die gerade in unserem Kulturkreis nicht sehr gefördert wird und auch nicht sehr hoch im Kurs steht, den wir alle wollen. Wir wollen mehr, wir wollen weiter, wir wollen, dass es uns gut geht, wir wollen ein Haus, wir wollen ein Auto, wir wollen ein spezielles Essen, in Urlaub fahren, Retreats machen. Und bescheiden heißt, ich bin mit dem zufrieden, und da ist er wieder, der Frieden, was ich habe. Und ich richte mein Augenmerk dahin, wo ich etwas habe, und nicht dahin, wo etwas fehlt. Das bedeutet Bescheidenheit. In den Sutren fordert uns der Buddha immer wieder auf, dieses viele Verlangen loszulassen und zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Wir sind Laienpraktizierende, keine Mönche und keine Nonnen. Mönche und Nonnen müssen sich mit sehr viel weniger zufrieden geben als wir. Umso mehr können wir uns über all das freuen, was wir haben. Es reicht vielleicht mal, morgens am Frühstückstisch zu sitzen und zu schauen, was es da alles gibt. Selbst wenn ich nur eine Schale Müsli mit Soja- oder Haselnussmilch drin esse, ist da ganz viel drin, was andere Menschen vielleicht nicht haben in dieser Welt. Und dafür Dankbarkeit zu empfinden, das macht uns bescheidener. Weiter geht's. Wir sollen fähig sein zu liebevollem Sprechen. Liebe Geschwister, wir sind fähig zu liebevollem Sprechen. Aber wir müssen es auch tun. Liebevolles Sprechen heißt, manchmal auch nicht zu sprechen. Liebevolles Sprechen bedeutet, vom Herzen her zu sprechen, zu spüren, was ist denn jetzt gerade angemessen? Was kann ich denn sagen? Was sollte ich denn sagen? Und was ist der Grund, warum ich spreche? Manchmal sprechen wir, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Manchmal sprechen wir, um zu zeigen, was wir können. Und wir müssen uns entscheiden, ob wir das so machen wollen oder nicht. Weiter geht es in unserem Text. Da heißt es: Er oder sie wird wissen, wie man einfach und glücklich leben kann. Mit ruhigen Sinnen, ohne Habsucht und unbeeinflusst von den Gefühlen der Mehrheit. Der Buddha traut uns ganz viel zu. Er sagt: Du weißt, wie man einfach und glücklich leben kann. Du weißt, was gut ist und was nicht gut ist. Du weißt, was heilsam und unheilsam ist. Und du hast immer die Wahl. Wir wissen, wie man einfach und glücklich leben kann. Einfach, indem wir uns bescheiden, und glücklich, indem wir uns all der Bedingungen bewusst werden, die uns glücklich machen. Es heißt hier: ohne Habsucht und unbeeinflusst von den Gefühlen der Mehrheit. Hier wird noch einmal betont, wie unglücklich uns dieses Habenwollen macht, wie unglücklich uns unsere Wünsche, unsere vermehrten Bedürfnisse machen können. Und unbeeinflusst von den Gefühlen der Mehrheit bedeutet, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir in einem Kollektiv leben und dass die Energie des Kollektivs immerzu sich auch auf uns auswirkt. Wir werden beeinflusst von den Gefühlen der Mehrheit. Ihr kennt es vielleicht, da ist eine Nachricht, neuer Kriegsschauplatz, irgendein fürchterlicher Angriff, ein Attentat und unsere eigene Stimmung sinkt in den Keller, weil wir so erschüttert sind von dem Geschehen. Aber das sind nicht die einzigen Gefühle, die uns beeinflussen. Auch die Wünsche und Bedürfnisse des Kollektivs beeinflussen uns. Das heißt, wir müssen nicht böse mit uns sein, wenn wir neidisch sind, wenn wir eifersüchtig sind. Denn oft ist das auch eine kollektive Energie. Haben wollen ist ganz stark im Kollektiv. Und es wird auch viel dafür getan. Schaut euch die Werbung an. Überall und immerzu. Der nächste Satz in diesem ersten Vers lautet: Nichts sollte eine solche Person tun, das von den Weisen missbilligt werden könnte. Wenn wir so einen Satz hören, steht unser Kind, das Schulkind in uns auf und sagt, wer sind jetzt hier die Weisen, die irgendwas an mir missbilligen? Das sind die Lehrer, so fühlen wir uns. Da ist irgendjemand, der über uns richtet. Da ist irgendjemand, irgendwelche Weisen, irgendwo, die beurteilen, wie wir uns verhalten. So ist das nicht gemeint. Nichts sollte eine solche Person tun, das von den Weisen missbilligt werden könnte, bedeutet die Weisheit in uns selber. Die Buddha-Natur, die sehr gut Bescheid weiß, was richtig und falsch, was heilsam und unheilsam ist und die oft von uns ignoriert sagt, das hättest du jetzt aber besser gekonnt. Die Weisen, das ist in uns selber. Natürlich gibt es da auch den, der immerzu kritisiert und dauernd etwas an uns auszusetzen hat. Das ist ein ganz besonders guter Freund. Mit dem müssen wir uns ganz viel beschäftigen und uns immer überlegen, hat dieser Teil jetzt recht oder hat er nicht recht? Und es nicht einfach immer zu laufen zu lassen, diesen Dauerkritiker, sondern wirklich, dass wir uns ganz intensiv damit beschäftigen. Ihn einladen, Tee kochen, Plätzchen hinstellen und sagen, so und jetzt sag mir doch alles mal, was du meinst, was ich falsch mache. Und ich entscheide dann, ob das so ist oder nicht. Wir hören einen Klang der Glocke und lesen dann den zweiten Vers. Der zweite Vers lautet: Und dies wird sie sich, die Person, stets vergegenwärtigen. Mögen alle Wesen glücklich und wohlbehalten sein und mögen ihre Herzen von Freude erfüllt sein. Mögen sie alle in Sicherheit und Frieden leben, ob sie nun schwach sind oder stark, lang oder kurz, groß oder klein, sichtbar oder unsichtbar, nah oder fern, bereits geboren oder noch nicht geboren, mögen sie alle in vollkommener Gelassenheit weilen. Was wir hier hören, sind Widmungen. Eine Widmung bedeutet, ich wünsche jemanden etwas ganz Besonderes. Und das sind jetzt unsere Wünsche für alle Wesen. Alle Wesen sollen glücklich und wohlbehalten sein. Das, was wir selber in uns erfahren, schenken wir damit hinaus in die Welt. Wir wünschen allen Wesen, nicht nur Menschen, sondern auch Tieren, Pflanzen und Mineralien, dass sie glücklich und wohlbehalten sind. Und wir wünschen ihnen, dass ihre Herzen von Freude erfüllt sind. Ein Wesen, dessen Herz von Freude erfüllt ist, kann überhaupt nichts verkehrt machen. Ein Wesen, das glücklich ist, kann überhaupt nichts verkehrt machen. Wir wünschen allen Wesen, Menschen, Tieren, Pflanzen und Mineralien, dass sie in Sicherheit und Frieden leben. Wir haben gerade schon über Frieden in der Welt gesprochen. Wir wünschen uns Frieden in unserem Innern und wir wünschen uns Frieden für andere. Und hier widmen wir diesen Wunsch allen Wesen. Mögt ihr in Sicherheit und Frieden leben. Und wieder ist der Buddha so weise und so vorausschauend über 2600 Jahre hinaus und sagt uns, wie diese Wesen sein können. Die können schwach sein oder stark. Das bedeutet, wir können hier an Kranke, Sterbende, Behinderte denken oder aber auch an Menschen, die bei voller Gesundheit im Leben stehen. Wir können an gequälte Tiere und Pflanzen denken. Wir können an gesunde, in ihrem ursprünglichen Habitat lebende Wesen denken. Egal, ob sie schwach oder stark sind, mögen sie in Sicherheit und Frieden leben. Ob sie lang oder kurz, groß oder klein sind, ganz egal, wie sie sind, wir wünschen das allen Wesen. Sichtbar oder unsichtbar. Der Buddha hatte kein Elektronenrastermikroskop, aber er wusste anscheinend schon über die Unseeing Beings, die unsichtbaren Wesen, die es gibt, die Mikroorganismen. Also hat er gesagt, sichtbar oder unsichtbar. Und auch den Mikroorganismen wünschen wir Sicherheit und Frieden. Nah oder fern? Vielleicht wusste der Buddha besser wie wir, dass nicht nur in unserer Galaxie Lebewesen ist oder dass es Leben gibt, das wir einfach nicht erfassen können und hat deshalb auch von nah oder fern gesprochen. Und er hat gesprochen von bereits geboren oder noch nicht geboren. Auch Wesen, die noch nicht geboren sind, existieren bereits, denn wir wissen ja, nichts kann aus nichts entstehen. Es muss immer etwas da sein, damit es entstehen kann. Und zum Schluss wünschen wir in diesem zweiten Vers allen Wesen vollkommene Gelassenheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es oft so, dass ich mir Gelassenheit wünsche. Gelassenheit wünsche ich mir oft mehr als alles andere. Einfach dieses Gefühl, das ist jetzt so, wie es ist. Ich muss mich nicht aufregen, ich muss mich nicht ärgern, ich muss keine Angst haben, alles ist okay. Brother Fapu, der Abt von Plum Village, wurde mal gefragt, was ihn denn von seinem Lehrer Thay am meisten beeindruckt hat und was er sich am meisten für sich selber wünscht. Und er hat gesagt, das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass Thay immer sagte, alles ist okay. Und dieser einfache Satz bringt so viel Ruhe und Frieden und Stille in mir zum Vorschein und macht es mir möglich, wieder glücklich und voll Freude zu sein. Wir hören wieder einen Klang der Glocke. Der dritte Vers lautet, kein Wesen verletze je ein anderes, noch gefährde es das Leben eines anderen. Kein Wesen wünsche einem anderen aus Ärger oder Übelwollen je Kummer oder Leid. Genauso wie eine Mutter ihr einziges Kind liebt und unter Einsatz ihres Lebens schützt, sollten auch wir grenzenlose, allumfassende Liebe für alle Lebewesen entwickeln, wo immer sie sich auch befinden mögen. Kein Wesen verletze je ein anderes, noch gefährde es das Leben eines anderen. Der Buddha wusste nichts von unseren Autobahnen, aber ich denke mir, dass wir auf den Autobahnen manchmal doch das eine oder andere Leben gefährden, weil wir es so eilig haben, weil wir so schnell von hier nach da müssen und weil der Laster so langsam fährt und wir den jetzt überholen müssen und da kommt hinter uns einer und der ist noch schneller als wir und den lassen wir jetzt ja überhaupt auf gar keinen Fall vorbei. Und schon sind wir in einer Situation, die lebensgefährlich sein kann. Natürlich ist es nicht unser Wunsch und nicht unser Wille, andere zu verletzen oder das Leben eines anderen zu gefährden. Und doch sind wir immer wieder an der Stelle, wo das passieren kann, weil wir vielleicht nicht achtsam genug sind, weil wir es vielleicht ganz eilig haben. Und es heißt hier auch nicht, kein Mensch verletze je einen anderen, sondern kein Wesen. Das bedeutet auch, dass andere Wesen verletzen. Im Tierreich ist das ganz offensichtlich. Hier werden andere Wesen verletzt und getötet, einfach weil es Beutetiere sind. Wir haben eine Katze, wir wissen, was das bedeutet. Das Einzige, was ich als Mensch zu diesem Beuteverhalten sagen kann, ist, ich bin in der Katze und ich bin in der Maus. Und das eine und das andere gehört zusammen. Wir gefährden auch das Leben anderer, indem wir zum Beispiel Gift ausbringen für Insekten, indem wir Blattläuse vernichten, indem wir Stechfliegen erschlagen. All das bedarf vielleicht mal so einer Überlegung, wo gefährde ich ein anderes Wesen und wo verletze ich ein anderes Wesen? In unseren 5 Achtsamkeitsübungen haben wir in der ersten Achtsamkeitsübung geht es um die Ehrfurcht vor dem Leben. Und wenn wir Ehrfurcht vor dem Leben haben, brauchen wir die erste Achtsamkeitsübung überhaupt nicht mehr zu lesen, denn das reicht aus, um alle Wesen zu schützen. Menschen, Tiere, Pflanzen und auch unsere Mutter Erde. Der zweite Satz in diesem Vers, der muss auch ganz besonders genau betrachtet werden. Kein Wesen wünsche einem anderen aus Ärger oder Übelwollen je Kummer oder Leid. Eines unserer Kinder verdient sehr viel Geld und ihr Mann verdient auch sehr viel Geld. Sie leben ein sehr angenehmes, bequemes Leben mit relativ viel Luxus. Und manchmal war in mir schon so der Gedanke, euch würde es auch mal ganz gut tun, wenn ihr nicht so viel hättet. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Leid es macht, wenn das Geld nicht reicht. Wenn es nicht reicht zum Essen, wenn es nicht reicht, um sich was anziehen zu kaufen, wenn es nicht reicht, vielleicht sogar um die Miete zu bezahlen. Wieso wünsche ich dir denn meinem Kind, dass es so ein Leid erfährt, dass es so einen Kummer hat? Das ist dieser Satz. Ich wünsche einem anderen aus Ärger oder Übelwollen Kummer und Leid. Oder früher, wenn jemand uns ganz schnell mit dem Auto überholt hat, dass ich so in mir gedacht habe, na, dich werde ich vielleicht mal im Graben sehen. Wieso wünsche ich mir denn, dass jemand, bloß weil er mich überholt, einen Autounfall hat? Heute kann ich das ganz anders betrachten. Heute kann ich sagen, wenn mich jemand schnell überholt, oh, ich wünsche dir, dass du gut an dein Ziel ankommst. Oder wenn jemand mich, wenn ich um Hilfe bitte, mir einfach nicht hilft, dann wünsche ich diesem Menschen, Solltest du einmal in dieser Situation sein, in der ich gerade bin, dann wünsche ich mir, dass du ganz viel Hilfe erfährst. Sich so zu verhalten, ist ein Akt der Liebe. Das andere provoziert Kummer und Leid für mich und für den anderen. In dem Vers geht es weiter, genauso wie eine Mutter ihr einziges Kind liebt und unter Einsatz ihres Lebens schützt, sollten auch wir grenzenlose, allumfassende Liebe für alle Lebewesen entwickeln, wo immer sie sich auch befinden mögen. So wie eine Mutter ihr einziges Kind liebt und unter Einsatz ihres Lebens schützt. Wir haben nicht alle so liebende, so viel Mutterliebe erfahren. Vielleicht weniger, manche vielleicht gar keine. Und wenn ich so einen Satz höre, dann stelle ich mir immer vor, meine Mutter ist die Mutter Erde und ich bin ihr Kind und wir sind ihre einzigen Kinder und sie versucht uns zu schützen unter Einsatz ihres Lebens. Die Erde, Mutter Erde, nimmt alles hin, was wir ihr antun, ohne zu klagen, ohne zu jammern. Ein Akt von grenzenloser Liebe. Und so sollten auch wir versuchen zu lieben. Grenzenlose, allumfassende Liebe für alle Lebewesen, wo immer sie sich auch befinden mögen. Es erscheint uns sehr hochgegriffen, ich weiß schon. Wer könnte das? Aber ich weiß, dass wir es können. Ich weiß, wir sind in der Lage, diese Liebe zu haben und zu entwickeln. Sie ist da. Sie muss nur entwickelt werden. Und manchmal spüren wir sie auch. Das sind so Momente, da geht uns das Herz auf. Ein Sonnenstrahl im Wald, Vögelgezwitscher früh am Morgen, ein Kind, das uns anstrahlt und plötzlich ist es da. Für wenige Sekunden, aber es ist da. Und das ist die allumfassende Liebe, von der Buddha spricht. Wir hören einen Klang der Glocke zum nächsten Vers. Der nächste Vers lautet: Unsere grenzenlose Liebe sollte das ganze Universum durchdringen, nach oben, nach unten und überall hin. Unsere Liebe wird keine Hindernisse kennen und unsere Herzen werden vollkommen frei von Hass und Feindseligkeit sein. Unsere Liebe sollte das ganze Universum durchdringen. Hier geht es um alles. Alles, was wir tun, alles, was wir anfassen, was wir machen, kann von Liebe durchdrungen sein. Ob ich eine Kaffeetasse abstelle, einen Stift in die Hand nehme, zur Toilette gehe, im Garten arbeite, all das kann von Liebe durchdrungen sein. Und dann wird das, was ich tue, das, was ich anfasse, das, womit ich mich beschäftige, auch heilig, wird was ganz Besonderes. Eine Gabel, die ich mit dieser Energie auf dem Tisch lege, ist eine ganz besondere Gabel. Das ist ein Gegenstand, wie er sonst auf dem Altar liegt. Ich kann jeden Gegenstand, alles tun, alles, was ich anfasse und alles, was ich mache, heiligen, indem ich es mit Liebe tue. Der zweite Satz, unsere Liebe wird keine Hindernisse kennen und unsere Herzen werden vollkommen frei von Hass und Feindseligkeit sein. Das ist ein Versprechen. In vielen Sutren gibt uns der Buddha dieses Versprechen. Dies ist, weil das ist, sagt der Buddha. Wenn wir alles liebevoll machen, was wir tun, dann werden unsere Herzen frei von Hass und Feindseligkeit sein. Und wir alle kennen das, wie schwierig es ist, nicht abzulehnen, uns nicht über irgendetwas oder irgendjemand zu ärgern, nicht feindselig zu sein, nicht einem Menschen zu begegnen, der eben jetzt nicht so angenehm und freundlich ist, und nicht zu denken, ach, schon wieder, sondern gerade so einen Menschen mit Freundlichkeit und mit Liebe zu begegnen. Manchmal funktioniert es nicht. Letztens waren wir auf einem Parkplatz und es ging ein sehr starker Wind und ich war auf der Beifahrerseite und habe die Tür von unserem Auto geöffnet und der Wind hat die Tür noch ein Stück weiter aufgedrückt und ist an das Auto von nebenan gestoßen. In dem Moment kamen die Besitzer dieses Autos zurück und die Frau hat ziemlich ärgerlich gesagt, ja, aber aufpassen hier. Ich habe das ja nicht absichtlich gemacht, aber ich habe mich entschuldigt, ich habe gesagt, es tut mir leid, wenn irgendein Schaden entstanden ist, bitte lassen Sie mich das wissen. Ich wollte das nicht, es war der Wind, aber ich habe auch nicht aufgepasst, ich hätte es festhalten können. Und dann hat die Frau, ja, ja, ist schon in Ordnung. Hier ist die Freundlichkeit nicht angekommen, aber in mir war die Freundlichkeit. Und das war das Allerwichtigste, dass erstmal ich in mir nicht ärgerlich und feindselig war, sondern dass ich mich entschuldigt habe und dass ich freundlich gesprochen habe und liebevoll gesprochen habe. Was der andere dann damit macht, ist nochmal eine andere Sache. Aber meine Erfahrung ist, dass in 95% der Fällen ein freundliches, liebevolles Wort auch immer ein freundliches und liebevolles Entgegenkommen bringt. Oft ist es ganz erstaunlich, wie Menschen sich verändern können, wenn man ihnen freundlich und liebevoll begegnet. Und diese Erfahrung wünsche ich uns alle. Und der Buddha sagt uns, unsere Liebe wird keine Hindernisse kennen. Es wird für mich auf jeden Fall wunderbar sein. Und unsere Herzen werden vollkommen frei von Hass und Feindseligkeit sein. Wir hören wieder einen Klang der Glocke. Der nächste Vers lautet: Ob wir stehen oder gehen, sitzen oder liegen, solange wir wach sind, sollten wir diese liebende Achtsamkeit in unserem Herzen bewahren. Das ist die vornehmste Lebensweise. Solange wir wach sind, heißt es hier. Und wir sind ja nicht immer wach. Auch wenn wir wach sind, sind wir nicht immer wach. Wachsein heißt, im gegenwärtigen Augenblick. Wachsein heißt, im Hier und Jetzt zu sein. Wachsam bedeutet, eben ganz da zu sein. Und wir wissen selbst, dass wir oft in der Vergangenheit sind, oft in der Zukunft sind, manchmal in der Gegenwart an irgendwelchen Projekten unsere Gedanken hinhängen und deshalb eben gerade nicht wach sind. Deshalb heißt es, sollten wir diese liebende Achtsamkeit in unserem Herzen bewahren. Hier weist uns der Buddha auf die Achtsamkeit hin. Achtsamkeit ist etwas, was wir lernen. Deshalb sind wir ja heute alle hier zusammengekommen. Wir lernen, achtsam zu sein, ganz präsent, ganz hier und da. Während eines Vortrags passiert es ganz leicht, dass unser Geist anfängt, mitzuarbeiten. Das wünsche ich euch nicht. Ich wünsche euch einfach ganz viel Entspannung. Ihr hört euch einfach an, was ihr hört, und damit ist gut. Wir brauchen da keine Kommentare dazu geben. So, ja, schon, aber ich weiß auch nicht. Das kann jetzt aber nicht stimmen. Das sind lauter so Sachen, die dann der Kopf macht, die der Verstand macht. Und das kann ich hören und das kann ich wahrnehmen. Und dann kann ich wieder in den Nur-Hör-Modus schalten. Wir haben immer die Wahl zwischen all diesen Dingen. Wir müssen nicht unserem Verstand gestatten, die Herrschaft zu übernehmen. Ihr kennt sicher das Beispiel, das unser Lehrer uns mal erzählt hat mit unserem Verstand. Und zwar hat er das als Gleichnis dargestellt. Es steht ein Mann am Straßenrand und es kommt ein Reiter in wildem Galopp auf ihn zu, an ihm vorbei, und der Mann schreit dem Reiter nach: "Ho, wohin willst du denn?" Und der Reiter sagt: "Keine Ahnung, frag das Pferd." So ist manchmal unser Verstand. Unser Verstand galoppiert mit uns einfach davon und wir wissen überhaupt nicht, wohin. Aber wir haben die Fähigkeit und die Möglichkeit, das Ganze zu stoppen. Nicht auf Dauer, nicht ununterbrochen. Wir werden immer denken, aber wir können irgendwann mal Herr im eigenen Haus sein, Herrin im eigenen Haus sein und nicht zulassen, dass unser Verstand immerzu die Herrschaft übernimmt. Im Sutra heißt es: Wenn wir wach sind, dann können wir diese liebende Achtsamkeit in unserem Herzen bewahren. Es wird oft davon gesprochen, zwischen Kopf und Herz oder Kopf und Bauch. Das ist eine sehr oberflächliche Betrachtung, denn natürlich können wir das nicht voneinander trennen. Wir sagen ja auch, Geist und Körper sind eins. Und wenn wir die Lotusblume vor unserem Herzen machen, dann stellen wir uns ja vor, dass wir Geist und Körper zusammenbringen. Also wir können das nicht trennen, können nicht sagen, jetzt ist der Geist da und jetzt ist das Herz da, oder jetzt ist der Körper da und jetzt ist der Geist da. Es ist immer beides da. Aber durch Achtsamkeit können wir feststellen, was da passiert in uns. Ist das jetzt der Geist, der uns irgendwas erzählt, oder ist da ein Gefühl in unserem Herzen, das ich spüre? Da ist der Geist, der uns was erzählt, und da ist das Herz, das ich spüre. Und jetzt habe ich die Wahl. Wem und was gebe ich statt? Lasse ich zu, dass der Geist recht hat, oder lasse ich das Herz sprechen? Und der Buddha sagt uns, wenn wir liebende Achtsamkeit in unserem Herzen bewahren, dann ist das die vornehmste Lebensweise. Dieses Wort vornehm ist ein ziemlich alter Begriff und ist in unserer Sprache eigentlich überhaupt nicht mehr so gegenwärtig. Was bedeutet das denn, vornehm? Vornehm bedeutet jemand, der sehr da ist, jemand, der souverän ist, jemand, der sich auf eine Art und Weise benimmt, auch tatsächlich im Außen benimmt, das in uns so den Wunsch erweckt, so möchte ich auch sein. Ich weiß nicht, ob euch schon mal solche Menschen begegnet sind, von denen ihr dachtet, so möchte ich auch sein, so möchte ich sprechen, so möchte ich zuhören, so möchte ich gehen, stehen, sitzen, genau wie dieser Mensch, so möchte ich auch sein. Und so jemand, von dem wir uns wünschen, dass wir sein möchten, ist ein vornehmer Mensch. Ist jemand, der all diese Attribute hat, die wir vermeintlich nicht haben, aber doch haben, eben noch nicht so entwickelt haben. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Vortrag von Sister Chantuk, also Sister Annabel in Plum Village gesehen. Und während sie diesen Vortrag hielt, hat sie aus einer Tasse Tee getrunken und hat diese Teetasse, sie hat getrunken und diese Teetasse wieder abgestellt. Und in dem Moment dachte ich mir, so möchte ich auch eine Teetasse abstellen können, wie Sister Chantuk, Sister Annabel. Es erscheint euch vielleicht als eine Kleinigkeit, eine Teetasse abzustellen, aber das ist Erleuchtung. So eine Teetasse, auf diese Art und Weise eine Teetasse abstellen zu können, das ist Erleuchtung, das ist Nirvana, das ist das, was wir uns wünschen. Ja, jetzt hören wir noch mal eine Glocke und zum letzten Vers. Der letzte Vers lautet: Frei von falschen Ansichten, von Gier und sinnlichem Verlangen sind die, die grenzenlose Liebe praktizieren. Sie leben in Schönheit, verwirklichen vollkommenes Verstehen und werden mit Gewissheit über Geburt und Tod hinausgelangen. Der Buddha ist so großzügig in seinen Lehrreden. Er sagt uns immer und immer wieder, was für wunderbare Wesen wir sind, was wir alles können und welche Möglichkeiten wir haben. Es besteht überhaupt kein Grund, uns klein zu machen oder uns so zu fühlen, als müssten wir noch 50 Jahre oder 3 Leben praktizieren, bis irgendetwas in uns stattfindet. Der Buddha sagt uns immer und immer wieder, wie wunderbar wir sind, was wir alles können. Und hier sagt er uns, wir können frei werden von Gier und sinnlichem Verlangen. Wir können in Schönheit leben. Was für ein wunderbarer Begriff, in Schönheit zu leben. Wir können vollkommenes Verstehen verwirklichen. Wir können das tatsächlich nicht erst in 20 Jahren, jetzt. Und wir werden mit Gewissheit über Geburt und Tod hinausgelangen. Buddha ist so großzügig zu uns und sagt uns immer wieder, was wir können und was wir sind. Arrogant zu sein und sich einzubilden, wie toll man ist, ist nicht so heilsam. Aber das Gegenteil, sich immer runder zu machen und immer zu denken, dass man immer überhaupt noch nichts begriffen hat und dass man immer wieder von vorn anfangen müssen, ist genauso unheilsam. Es ist wichtig, Hoffnung und Vertrauen und Zuversicht in uns zu entwickeln und zu glauben, was der Buddha uns sagt, festzustellen, herauszufinden, was der Buddha uns sagt. Und das können wir, indem wir auf diese kleinen Momente achten, auf diese kleinen Momente, wo es stattfindet, wo die allumfassende Liebe stattfindet, wo Achtsamkeit stattfindet, wo Mitgefühl stattfindet. Wir haben das, wir können es, es ist in uns. Manchmal hindert es uns einfach daran, dass wir uns vorstellen, ja, allumfassende Liebe werde ich eines Tages haben und dann habe ich sie für immer. Das ist unmöglich. Der Buddha hat meditiert. Der Buddha hat Sitz- und Gehmeditation gemacht. Warum? Weil er auch immer und immer wieder diesen Zustand des So-Seins, der So-Heit herstellen musste. Er war ein Mensch wie wir. Auch Thay, unser geliebter Lehrer, war ein Mensch wie wir und auch er hat meditiert. Das bedeutet, dieser Zustand der Erleuchtung, des Verweilens im Nirvana, der allumfassenden Liebe, ist nichts, was wir in diesem Menschsein für immer endgültig herstellen können, sondern etwas, was wir immer und immer wieder herstellen können. Und das ist wunderbar. Das ist ganz herrlich, denn das bedeutet, wenn wir uns verlaufen, drehen wir uns um, gehen den Weg zurück und fangen wieder von vorn an. Mit aller Geduld, mit aller Gelassenheit. Dieses Versprechen der absoluten Befreiung, die uns der Buddha in diesem Sutra, dem Metta-Sutra oder Sutta-Nibbata gibt, ist in ganz vielen anderen Sutren. Zum Beispiel im Sutra über das Glück, da sagt er, wer dies erreicht, wird unbezwingbar sein. Ach, Was für eine wunderbare Vorstellung. Nichts kann mich mehr überwältigen. Jetzt hab ich's. Wenn irgendwas auf mich zukommt, nehme ich's wahr, schau's mir an. Es geht mir vielleicht schlecht, aber es wird mich nicht überwältigen. Überwältigen heißt, ich überlege mir, ob ich mich umbringe, weil ich nicht damit klarkomme. Ich mache irgendwelche Sachen, die vielleicht extrem unheilsam für mich und andere sind. Und der Sutra, der Buddha sagt uns, es besteht die Möglichkeit, unbezwingbar zu werden. Im Sutra über den mittleren Weg sagt er, auf diese Weise endet alles Leiden. Für dieses Leiden, für dieses eine Leiden. Und dann kommt das Leiden wieder und dann können wir wieder etwas tun, um dieses Leiden zu beenden. Und diese Möglichkeit haben wir. Es ist wirklich in uns. Im Sutra über die volle Vergegenwärtigung des Atems heißt es, dass es zur vollständigen Befreiung führt. Genauso wie hier im Sutra über das Allumfassende, die allumfassende Liebe. In ganz vielen Sutren hat uns der Buddha immer und immer wieder gesagt, ihr habt es, ihr könnt es ist in euch. Es gibt nichts, was ihr irgendwoher bekommen könnt. Es ist in euch, nirgends anders. Ein spirituelles Leben ist kein Leben im spirituellen Supermarkt, wo ich mir aus dem Regal eine Dose Mitgefühl, eine Dose allumfassende Liebe, eine Dose Wissen um die Leerheit heraushole. Es ist etwas Lebendiges, was wir immerzu entwickeln, wie eine Pflanze, wie ein Samen, den wir pflanzen und den wir mit viel Geduld wachsen lassen. Niemand legt einen Samen in die Erde für einen Apfelbaum und geht jeden Tag raus in den Garten und zieht so ein bisschen an der kleinen Pflanze, die da rauskommt, damit der Apfelbaum schnell groß wird. Genauso wenig sollten wir mit unserem spirituellen Wachstum umgehen. Es hat alles seine Zeit, alles reift, ganz bestimmt. Und in der Zwischenzeit können wir ganz gelassen, liebevoll, achtsam und glücklich sein. Und es wird immer wieder Momente geben, wo es uns ganz besonders gut geht, wo wir strahlen, wo wir auch andere infizieren mit dieser Liebe, mit dieser Achtsamkeit, mit dieser Freude. Ja, wir hören noch einmal einen Klang der Glocke. Ihr Lieben, ihr habt es vielleicht schon bemerkt, die Sutren sind mir sehr wichtig und auch ein bisschen, ein ganz klein wenig vertraut. Denn wer sich mit Sutren beschäftigt, begibt sich auf ein unendliches Feld. Von ganz kurzen Sutren, jetzt zum Beispiel das Sutra über die allumfassende Liebe, das gerade mal eine Seite in dem Buch, der Buddha sagt, umfasst, bis zu 2000 Seiten Avatamsaka-Sutra hat der Buddha alles gebracht. Alles und für jeden. Also sogenannte kurze Werbespots, als auch ganze fortlaufende Sendungen, so wie wir sie kennen, die erste Staffel, die zweite Staffel, die dritte Staffel, bis hin zu Dauervorträgen über Tage und Wochen hinweg. Und er war sehr geschickt darin, indem er nämlich für jeden Zuhörer die richtigen Worte gefunden hat. So auch für uns. Wir können uns mit dem beschäftigen und uns auf das einlassen, was gerade für uns wichtig ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Sutren die Grundlage sind. Auch die Grundlage all dessen, was Thay uns erzählt hat. Es ist nicht irgendein altes Buch, obwohl es auch da alte Bücher gibt, das man lesen kann oder sein lassen kann, sondern es ist wirklich etwas, was der Buddha mit dem Buddha-Auge auch in der Zukunft schon gesehen hat. Es gibt ganz wertvolle Sutren, über Ökologie zum Beispiel, die weit vorausschauend, teilweise sogar über unsere Jetztzeit hinausschauend sind. Ich will euch nicht dazu verführen, Sutren zu lesen, es sei denn, ihr habt ganz arg Interesse dran. Aber heute war es mir sehr wichtig, über dieses sehr geliebte Sutra von uns zu sprechen. Und ich wünsche euch die Momente, in denen die allumfassende Liebe da ist, wahrzunehmen und wirklich zu genießen. Ich bedanke mich sehr für das Zuhören und wir hören nochmal drei Klänge der Glocke.